Ja, durch das Abendmahl und die verschiedenen Texte, die wir gerade schon gemeinsam gelesen und gehört haben, ist schon ganz viel von dem gesagt worden, wofür Karfreitag eigentlich steht und woran wir uns an diesem Feiertag erinnern. Und das meiste davon steht im Neuen Testament, in den Briefen, wo uns aufgeschlüsselt und erklärt wird, was die Kreuzigung und was das Kreuz Jesu eigentlich bedeuten. Viele Dichter und Komponisten haben sich daran angelehnt und Lieder und Texte geschrieben, an denen sie sich orientiert haben. Ich möchte heute mit euch aber überlegen, was erfahren wir eigentlich aus den Evangelien, also aus den vier Büchern, die über das Leben Jesu geschrieben wurden, über die Kreuzigung. Und vielleicht auch noch konkreter gefragt, was für ein Selbstverständnis hatte Jesus eigentlich von seiner Kreuzigung? Was hat er sich gedacht, was wusste er über die Bedeutung seiner eigenen Kreuzigung? Darum soll es heute gehen. War er selbst auch so davon überzeugt, dass er sterben muss, wie Paulus es zum Beispiel in seinen Texten war? Oder hatte Jesus eigentlich vielleicht andere Pläne, wie manche Theologen einen Glauben machen wollen, und ist nur Spielball der Mächte geworden? Jesus' Verständnis seiner eigenen Kreuzigung zu benennen, ist gar nicht so einfach. Jesus hat zwar viele Predigten gehalten und einige davon sind auch in den Evangelien überliefert worden, aber er spricht an fast keiner Stelle über seinen eigenen Tod. Und erst recht interpretiert er diesen Tod nicht ausführlich von uns, wie wir es in den Briefen teilweise lesen können. Also was hat er über seine Kreuzigung gedacht? Und um das herauszufinden, möchte ich mit euch einen kleinen Umweg machen anhand einer Hypothese. Und zwar glaube ich, dass wenn wir aufdecken wollen, mit welchem Selbstverständnis Jesus auf sein Ende geblickt hat, müssen wir zuerst herausfinden, welches Bild Jesus von sich selbst hatte. Also anders gefragt, was glaubte Jesus, wer er ist? Er fragt es ja seine Jünger und sie antworten, aber was glaubte Jesus selber, wer er ist? Ich bin davon überzeugt, dass Jesus Gott ist. Und daran will ich in dieser Predigt gar nicht rütteln. Aber ich bin eben auch davon überzeugt, dass Jesus ganz normaler Mensch ist. Und weil Jesus ein Mensch wie du und ich geworden ist, hatte er natürlich Grenzen. Er war zum Beispiel ein Mensch aus Fleisch und Blut und deshalb überhaupt erst sterblich. Aber er konnte auch Wunder tun und wusste Dinge über sein Gegenüber oder über die Zukunft, die kein anderer wusste. Aber das alles konnte er nur, weil sein Vater wollte, dass er das tun soll und ihn dazu befähigt hat. Ich glaube, dass Jesus in der Zeit auf der Erde auf das Wirken des Heiligen Geistes genauso angewiesen war, wie wir Menschen, wenn wir etwas Außergewöhnliches tun durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und weil Jesus ein echter Mensch war, hatte er in der Zeit hier auf der Erde eben keinen unbegrenzten Zugang zu dem Wissen Gottes oder unbegrenzten Zugang zu seiner Macht. Er hat das getan, was Gott von ihm tun wollte, dass er es tut. Und wir können darum nicht einfach sagen, Jesus ist Gott und darum wusste er schon als Baby, wie dick die Nägel sein werden, die ihn einmal durchbohren. Nein. Das wusste Jesus anfangs nicht. Als Jesus zur Welt kommt, ist er ein Mensch wie alle anderen auch, wie wir. Und sein Selbstverständnis über seine Rolle, über den Plan Gottes mit ihm, musste sich in seinem Leben entwickeln, so wie bei jedem anderen Kind auch. Und dieser Entwicklung möchte ich jetzt mit in der Predigt nachspüren. Und dazu fangen wir ganz am Anfang an bei seiner Kindheit. Dazu wird uns in den Evangelien nicht ganz so viel berichtet, aber es gibt zwei Begebenheiten oder zwei Anhaltspunkte, die wir uns kurz anschauen wollen. Das erste ist natürlich seine Geburt. Es gibt in der Geschichte der Menschheit nicht so viele Geburten, wo Engel in der Weise involviert waren wie bei Jesus. Schon bevor er geboren wird, erscheint ein Engel Maria, später auch Josef. Und als er dann geboren wird, erscheint ein ganzer Engelschor und kündigt seine Geburt an. Es kommen auch Sterndeuter von weit her, weil sie einen neuen Stern haben aufgehen sehen. Und bei all diesen Ereignissen rund um die Geburt Jesu wird uns immer wieder berichtet, dass seine Mutter Maria all das, was da passiert und gesagt wurde, in ihrem Herzen bewahrte und es in sich bewegte. Und ich bin mir sicher, dass als Jesus älter wurde, das auch immer wieder Gesprächsthema war und Jesus von ihr Eindrücke über seine Geburt und all das, was drumherum geschehen ist, bekommen hat. Einen zweiten Anhaltspunkt finden wir bei Jesus, als er 12 Jahre alt war. Mit 12 durften die Männer oder die Jungs damals zum ersten Mal mit nach Jerusalem kommen, in den Tempel, und Jesus geht mit. Und auf dem Rückweg erfahren wir, dass seine Eltern erst ziemlich spät merken, unser Sohn ist gar nicht bei den vielen Reisenden, die mit uns zurück nach Bethlehem reisen, dabei, nach Nazareth, sorry. Er ist nicht da, und sie kehren sofort zurück nach Jerusalem, suchen ihn, und wo finden sie ihn? Im Tempel. Und als sie ihn gefunden haben, fragen sie ihn sofort, wie konntest du uns das antun? Und seine Antwort ist im Zusammenhang unserer Frage ganz wichtig. Er sagt zu seinen Eltern, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Im Alter von 12 Jahren wusste Jesus also schon, dass Gott sein Vater ist. Und dort im Tempel hört er den ganzen Gelehrten zu, stellt ihnen seine Fragen und lernt immer mehr darüber, was in der Bibel steht, im Alten Testament, und entwickelt sich immer weiter. Und wir sehen, dass in seinen ersten 12 Jahren Jesus schon einiges darüber gelernt hat, wer er ist. Und das alles sein Selbstbild geprägt und vervollständigt hat. Die nächsten Jahre von Jesus, so seine Teenagerzeit und Jugendzeit, die verschwinden im Dunkel der Geschichte. Denn das nächste Ereignis oder die nächste Erwähnung von Jesus findet statt, wo er schon ungefähr 30 Jahre alt ist. Wenn wir also schon ein bisschen erstaunt sind darüber, was Jesus in den ersten 12 Jahren über sich entdeckt und wie sich sein Selbstbild entwickelt hat, sind, dann werden die nächsten 18 Jahre natürlich noch sehr viel Potenzial gehabt haben, wo diese Entwicklung weitergehen konnte. Und es gäbe einige interessante Aussagen von Jesus selbst über sich. Aber um seine Selbstwahrnehmung und das Verständnis seiner Kreuzigung besser verstehen zu können, sind ganz besonders die sogenannten Leidensankündigungen wichtig. Jesus spricht im Gespräch mit seinen Jüngern mindestens 3-mal darüber, dass er leiden, sterben und 3 Tage später wieder auferstehen wird. Und das erwähnt er gegenüber seinen Jüngern immer wieder. Und wir wollen uns die erste sogenannte Leidensankündigung etwas genauer anschauen. In Markus 8, Vers 31 sagt Jesus, und er fing an, sie, also seine Jünger, zu lehren. Der Menschensohn muss vieles leiden und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden, und nach 3 Tagen auferstehen. Wenn wir das Evangelium oder die Evangelien schon das eine oder andere Mal gelesen haben, ist uns dieser Text eigentlich ziemlich vertraut. Er kommt 3-mal in jedem Evangelium vor und man liest einfach so ein bisschen darüber hinweg. So geht es mir zumindest. Aber wenn wir Jesus Selbstbild auf die Spur kommen wollen, müssen wir hier an dieser Stelle 2 Fragen stellen.
Die erste Frage lautet, warum bezeichnet sich Jesus hier und bei vielen anderen Gelegenheiten selbst als Menschensohn? Warum hat er diesen Titel oder diese Bezeichnung für sich gewählt? Das ist die erste Frage. Die zweite lautet, woher wusste der Mensch Jesus, so wie wir es gerade schon gesagt haben, dass großes Leid auf ihn zukommt? Woher wusste er das? Denn er hatte ja in der Zeit auf der Erde eben nicht unbegrenzten Zugang zur Allwissenheit Gottes. Er kannte seine Zukunft nicht so, wie Gott sie kannte. Woher weiß er dann also, dass er leiden wird? Und die Antwort auf beide Fragen finden wir im Alten Testament, in Jesu Bibel quasi. Wir haben gerade beim kurzen Blick auf seine Kindheit schon gesehen, dass er sehr wissbegierig war, dass er interessiert war, dass er die Gelehrten mit seinen Fragen gelöchert hat, um Antworten zu bekommen. Und darum können wir davon ausgehen, dass er als Erwachsener sehr gut wusste, was in seiner Bibel, dem Alten Testament, drinsteht. Und darum kannte er auch die Texte im Alten Testament über den Menschensohn. Er wusste, was im Alten Testament darüber steht. Und auf der einen Seite sehen wir, dass dieser Ausdruck im Alten Testament ganz allgemein für Menschen gebraucht wird. Denn ein Sohn von Menschen ist natürlich ein Menschensohn. So wird dieser Begriff gebraucht, wie man es vielleicht auch denken würde, wenn man ihn zum ersten Mal liest. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine ganz besondere Prophezeiung, die ein etwas anderes Licht auf diesen Ausdruck wirft. Und diese Prophezeiung steht im Buch Daniel. Und das Buch Daniel ist uns ja eher bekannt aus den Geschichten über Daniel und seine Freunde. Daniel in der Löwengrube, seine Freunde im Feuerofen und so weiter. Die ersten Kapitel haben sehr interessante Geschichten drin, die auch in der Kinderbibel zum Beispiel meistens drin sind und in Predigten erwähnt werden. Aber die letzten Kapitel, also die zweite Hälfte ab Kapitel 7, die wird schon viel, viel seltener erwähnt, weil da ganz schön viele verrückte Sachen drin stehen, ähnlich wie in der Offenbarung. Aber in diesem Teil sehen wir, dass Daniel immer wieder besondere Eindrücke und Visionen von Gott bekommt, die die Zukunft der Welt betreffen. Und obwohl da vieles für uns nicht ganz verständlich ist, lohnt es sich trotzdem genauer hinzuschauen, um unserer Frage hier auf den Grund zu gehen. Und in einer seiner ersten Visionen im 7. Kapitel sieht Daniel in einem Traum folgendes Bild. Danach sah ich in meiner Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Der verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft. Und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Obwohl sich manches in den Visionen und auch in diesen Sätzen etwas seltsam anhört, wird einiges doch relativ klar. Das eine ist, dass es hier um ein Wesen geht, das zwar aussieht wie ein Menschensohn, wie ein Mensch, aber aus dem Himmel kommt. Denn der Kontext dieser Passage macht deutlich, dass diese Prophezeiung nicht auf der Erde spielt, sondern eben im Himmel. Und dieser Mann, dieses Wesen, das aussieht wie ein Mensch, wird vor den Thron des Uralten gestellt. Und der Uralte, das sehen wir ebenfalls im Kontext, ist Gott. Er wird uns hier als uralt, als reich an Tagen präsentiert. Und das ist Gott selbst. Er ist der Richter und sitzt auf seinem Thron. Und wir erfahren auch in den Versen drumherum, dass er die falschen Machthaber, die Menschen auf der Erde, verurteilt. Und gleichzeitig verleiht er eben diesem Menschensohn alle Macht und gibt ihm die Herrschaft über die ganze Erde für alle Zeit. Dieser Menschensohn ist also kein normaler Mensch, sondern kommt aus dem Himmel, ist ein Himmelswesen, der aber aussieht wie ein Mensch. Und dieser Menschensohn bekommt von Gott alle Macht übertragen. Und Jesus bezeichnet sich vermutlich ganz bewusst als Menschensohn, weil er diese Zweideutigkeit des Namens auf sich bezogen wissen will. Er ist der Sohn Marias. Er ist ein ganz normaler Mensch. Aber durch das Lesen zum Beispiel dieser Prophezeiung in Daniel und sein Wissen über die Umstände seiner Geburt weiß er, dass er eben auch zu Gott gehört, also aus dem Himmel kommt. Er nennt sich also auch Menschensohn, weil er das alles auf sich bezieht, sich damit identifiziert, dass er der Menschensohn ist, dem alle Macht übertragen wird. Jetzt wissen wir also, warum Jesus sich als Menschensohn bezeichnet. Aber warum weiß er, und damit sind wir bei der zweiten Frage, dass er leiden muss? Dieser Menschensohn aus der Prophezeiung in Daniel wirkt nicht wie jemand, dem einfach Menschen irgendwie Leid zufügen können, oder? Jemand, der aus dem Himmel kommt, dem alle Macht übertragen wird. Um diese zweite Frage zu beantworten, müssen wir uns, wie soll ich sagen, ein anderes theologisches Schwergewicht aus dem Alten Testament anschauen. Es geht dabei um den sogenannten leidenden Gottesknecht. Der leidende Gottesknecht ist nicht mehr ganz so bekannt, wird nicht so oft erwähnt, aber im zweiten Teil des Jesaja-Buches, einer der größten Propheten im Alten Testament, dort im zweiten Teil wird uns dieser Knecht vorgestellt. In 4 Liedern wird über ihn gesungen, von ihm erzählt, und wir lesen es, wie gesagt, im zweiten Teil des Jesaja-Buches. Und in diesen Liedern wird deutlich, dass er sowas wie ein Prophet ist, dass er sowas wie ein König ist, dass er diese Aufgaben eines Propheten und eines Königs in sich vereint. Und aber genauso auch, dass er ein Ermahner Israels ist, dass er der Richter aller Völker ist. Hier sehen wir also ähnlich wie beim Menschensohn, dass es wieder ein ganz mächtiger Mann ist oder eine mächtige Person ist. Aber im letzten Lied über diesen Gottesknecht wird das Bild dieses Mannes etwas erweitert, nämlich um das Leid, das ihm widerfahren wird. Er ist ein leidender Gottesknecht. Und wir lesen in dieser Beschreibung, vor allem in Jesaja 53, unter anderem diese Verse. Er, also der leidende Gottesknecht, nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wenn wir die Verse weiterlesen, geht das in ganz ähnlicher Weise weiter. Und gerade in diesem letzten Gotteslied, in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, sehen wir so viele Parallelen zu Jesus, dass man kaum dran vorbeikommt. Wir sehen zum Beispiel, dass dieser Gottesknecht so übel zugerichtet wird, dass das Volk Israel, dass die Leute ihn nicht mal anschauen wollen. Und wir erfahren auch, dass die Leute dachten, dass das eine Strafe Gottes für diesen Mann sein muss. Aber später erfahren sie und stellen sie fest, dass er stellvertretend für sie selbst dieses Leid getragen hat. Er trägt ihre Strafe, damit sie Frieden haben. Im modernen Judentum werden diese Lieder ganz gerne auf das Volk Israel allgemein oder auf einen Teil Israels bezogen, der noch richtig an Gott glaubt. Aber gerade dieses letzte Gotteslied in Jesaja 52 und 53 macht diese Interpretation eigentlich fast unmöglich. Denn sowohl Juden als auch wir Christen wissen, dass kein Mensch, der selber Fehler an sich hat, die Schuld anderer Menschen tragen könnte. Und kein Mensch kann Sünden vergeben, sondern nur Gott allein. Und all das wird aber diesem Gottesknecht in diesem Lied zugeschrieben. Wir sehen also, dass es notwendig war, dass der Menschensohn, über den wir gerade gesprochen haben, also dieses göttliche Wesen aus dem Danielbuch, mit diesem leidenden Gottesknecht aus Jesaja verbunden werden muss. Es musste beides zusammengeführt werden. Warum? Denn nur Gott selbst kann für die Sünden der Mensch, denn nur Gott selbst kann die Sünden der Menschen vergeben, indem er unsere Strafe trägt. Die Strafe, die eigentlich uns treffen müsste. Und es muss Gott sein. Es muss Gott sein. Kein Mensch, der selber Fehler hat. Und das ist diese Kombination aus dem Menschensohn und dem leidenden Gottesknecht. Und durch das Studium der Bibel, durch das Alte Testament, hat Jesus wahrscheinlich all das verstanden und sich mit diesen beiden Personen identifiziert. Gemerkt, dass er das in sich vereint. Er wusste, dass er der himmlische Menschensohn ist, der aus dem Himmel kommt, aber eben auch der leidende Gottesknecht ist, der stellvertretend für die Menschen leiden und sterben muss. Diese Wahrheit hat Jesus versucht, in seiner Zeit mit den Jüngern immer wieder an sie weiterzugeben. Darum hat er ihnen dreimal versucht zu sagen, was auf ihn zukommt. Aber bis zum Schluss haben die Jünger es nicht verstehen können. Aber nicht nur die Jünger konnten das Selbstbild Jesu nicht wirklich begreifen. Wir sehen auch, dass zum Beispiel die Leiter des jüdischen Volkes, der Hohe Rat, das nicht verstanden hat. Denn machen wir mal einen Sprung ans Ende des Lebens Jesu auf dieser Erde, als er im Garten verhaftet wurde und dann vor den Hohen Rat gestellt wurde, haben sie versucht, allerlei Anklagen vorzubringen, um ihm einer todeswürdigen Anklage, ja, ihm die gegenüberzustellen, damit sie ihn endlich mal los sind. Aber trotz der vielen falschen Zeugen, die da in diesem gefakten Gericht, würden wir heute sagen, aufgetreten sind, gelang ihnen keine zweifelsfreie Verurteilung. Und irgendwann ist es dem Hohepriester dann zu bunt. Er selbst schreitet ein und fängt an, Jesus zu verhören mit diesen Worten. Er sagt zu Jesus: Ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Du selbst hast es ausgesprochen, erwidert Jesus. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Und wir sehen im Wortlaut Jesu, wie all das anklingt, was wir vorher über den Menschensohn und den leidenden Gottesknecht gelesen haben. All das verarbeitet er und verbindet es in sich selber. Und alles, was Jesus getan und auf der Erde gesagt hat, bringt den hohen Priester dazu, ihm die Frage zu stellen, ob Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und als Jesus das bestätigt, zerreißen die jüdischen Leiter alle ihre Gewänder, weil sie erkennen, was Jesus hier an dieser Stelle mit der Antwort sagt. Er macht sich selbst zu Gott. Er macht sich selbst zu Gott. Und alle dachten, er ist doch ein Mensch. Jemand, der sich zu Gott macht, wurde nach dem Gesetz der Juden getötet, weil es eben nur einen Gott gibt. Und Jesus hat sich hier zu ihm gemacht. Das kann in ihren Augen niemals wahr sein. Danach nimmt alles seinen uns bekannten Verlauf. Er kommt vor Pilatus, wird dort nochmal verhört, wird dann gefoltert, muss sein Kreuz nach Golgatha tragen, wo er dann schließlich gekreuzigt wird und stirbt. Da hängt er schließlich. Und was hat Pilatus als Anklagetafel über sein Kreuz nageln lassen? König der Juden. König der Juden. Und unwissend hat Pilatus damit den Dreiklang der Identität Jesu vervollständigt. Der hohe Priester hatte schon gefragt, ob er, Jesus, dieser Messias ist. Und diese Bezeichnung stammt aus der Krönungszeremonie der israelitischen Könige. Die Könige wurden gekrönt, indem ihnen Öl über den Kopf gegossen wurde. Es war also ein sichtbares Zeichen dafür, dass sie die göttlichen, von Gott berufenen Könige sind. Und davon leitet sich dieses Wort Messias ab. Das hebräische Wort dafür bedeutet der Gesalbte, was dann oft einfach auch mit dem König übersetzt wird. Der Gesalbte. Und schon bei der Krönung Davids, dem zweiten König Israels, wird David selbst versprochen, dass einer seiner Nachkommen für immer auf seinem Thron sitzen wird. Und dieses Versprechen wurde immer wieder in der Geschichte Israels aufgegriffen und an das Volk weitergegeben. Und damit begründeten die Propheten sowas wie eine Erwartungshaltung im Volk, die von Generation zu Generation größer wurde. Und zur Zeit Jesu, obwohl es gar keinen König gab, die Römer an der Macht waren, pulsierte diese Erwartungshaltung stärker denn je in den Menschen des Volkes. Und es war ihnen bewusst, dass irgendwann ein Nachkomme Davids wieder ihr König sein wird, der sie befreien wird von den Römern und Israel wieder groß macht. Und das ist der Messias, der gesalbte König, auf den das Volk sehnsüchtig wartet. Und indem Pilatus Jesus als diesen König bezeichnet, spricht er unwissentlich aus, was Gott schon von langer Hand geplant hatte. Jesus ist der Messias Israels. Er ist der ersehnte König der Ewigkeit. Und auch das hat Jesus verstanden und auf sich bezogen. Er hat sich als diesen Messias-König verstanden. Menschensohn, leidender Gottesknecht und Messias. Was für die meisten Juden der damaligen Zeit drei große schillernde Persönlichkeiten des Alten Testaments waren, bezieht Jesus alle auf sich und vereint sie in seiner Person. Er webt all diese Stränge, die im Alten Testament so lose herumhängen, zusammen zu seiner Person. Das war seine Selbsteinschätzung, sein Selbstbild, sein Selbstverständnis. Und weil er wusste, dass er der himmlische Menschensohn und der leidende Gottesknecht ist, wusste er, dass nur er schuldlos für die Schuld aller Menschen sterben kann. Damit macht er den Weg wieder frei. Er schenkt uns Frieden mit Gott, wie es in dem Lied über den Gottesknecht heißt. Und durch seine Auferstehung ernennt Gott ihn dann zum Messias-König. Und seitdem regiert er zur Rechten Gottes für alle Zeit. Das ist Jesus. Das ist Jesus. In manchen Liedern wird er als der oder der bezeichnet, aber Jesus ist all das vereint in sich selber. Und dieser Jesus stirbt für dich und für mich am Kreuz. Und seht ihr, wie überlegt und durchdacht die ganze Bibel komponiert ist? Von der ersten bis zur letzten Seite sehen wir, dass ein wahrer Meister hier am Werk war. Menschen haben die Bibel zwar in ihren Worten aufgeschrieben, aber Gott selbst war es, der sie dazu gebraucht hat, um seinen perfekten Plan Stück für Stück zu offenbaren. Karfreitag und Ostern sind dabei der krönende Höhepunkt. Gott hat die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte zu diesem Moment gelenkt. Alles wird an diesem einen Kreuz zugespitzt. Alles läuft auf dieses Kreuz hinaus. Gott muss seinen eigenen Sohn, den Menschensohn, den Messias, bestrafen, damit er eben nicht alle anderen Menschen bestrafen muss. Ich bitte die Band schon mal nach vorne und möchte euch noch mit einer letzten Frage zurücklassen. Was ist das für ein Gott, der lieber selbst leidet, als seine Geschöpfe leiden zu sehen? Was ist das für ein Gott, der lieber selbst leidet, als seine Geschöpfe leiden zu sehen? Und diesem Gott gehören wir als Christen an. Er ist unser Vater, er ist unser Herr, er ist unser König. Aber obwohl er unser Vater ist, können wir natürlich trotzdem nicht richtig verstehen. Und genau darum geht es auch in dem Vortragslied, das wir jetzt von den Musikern hören. Es stammt aus der Feder unserer Pianistin Astrid Müller.